Hallo, herzlich willkommen zur 10. Folge von Perspektiven, Gespräche zu Themen der Wirtschaftsinformatik. Die Auktionen auf eBay, die Empfehlungen bei Yelp und die Bepreisung der Google AdWords sind nur einige Beispiele für Forschungsthemen der Wirtschaftsinformatik im Forschungsfeld Economics of Information Systems. Mein Name ist Stefan Strecker und in dieser Folge spreche ich mit Jan Krämer und Dennis Kundisch darüber, welche Fragestellungen in diesem Forschungsfeld untersucht werden und für welche praktischen Anwendungen die Forschungsergebnisse dieser Forschung von Bedeutung sind. Zuvor noch einige Hinweise in eigener Sache. Ideen für Gesprächsthemen und für Gäste sind herzlich willkommen. Einfach auf den üblichen Kanälen an mich senden. Ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen zu diesem und den anderen Gesprächen auf perspektivenpodcast.net und auf iTunes. Falls der Podcast gefällt, einfach in iTunes eine positive Bewertung abgeben. Das motiviert dann in besonderer Weise. Besonders bedanken möchte ich mich bei denjenigen, die auf iTunes bereits Sterne für die Gesprächsreihe vergeben haben und insbesondere bei J. Carla für den netten Kommentar. Jetzt möchte ich außer der Reihe noch meinen Dank ausdrücken an diejenigen, die diesen Podcast ermöglicht haben, die mich unterstützt haben. Zum einen möchte ich Markus Völter danken, der für mich ein Ansprechpartner, insbesondere am Anfang dieses Podcasts gewesen ist. Markus Völter hat mich auch auf Podcasts und Podcasting aufmerksam gemacht. Er war Moderator des Software Engineering Podcasts, der immer noch existiert, den mittlerweile IEEE Computer betreibt. Und Markus macht jetzt seit vielen Jahren den Omega Tau Podcast, der unter omegataupodcast.net zu erreichen ist. Wer Interesse an Themen aus Technik, Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften hat, sollte dort unbedingt hineinhören. Dann möchte ich Daniel Messner und der Gruppe danken, die das kuratierte Verzeichnis wissenschaftspodcasts.de erstellt hat und pflegt. Und ich möchte mich bedanken für die Aufnahme des Perspektiven-Podcasts in dieses Verzeichnis. Doch nun zurück zu dieser Folge. Das Gespräch mit Jan Krämer und Dennis Kundisch fand bereits Anfang März 2018 auf der Multikonferenz Wirtschaftsinformatik an der Leuphana-Universität Lüneburg statt. Ich wünsche nun viel Spaß mit unserem Gespräch zum Thema Economics of Information Systems.
Hallo Jan.
Hallo.
Hallo Dennis.
Grüß dich, hallo.
Hallo, ja, wir sitzen im schönen Liebeskindgebäude der Leuphana-Universität in Lüneburg und sind hier, weil hier die Multikonferenz Wirtschaftsinformatik ist. Ja, Economics of Information Systems ist ein Forschungsfeld der Wirtschaftsinformatik mit vielfältigen Anwendungsbezügen. Vielleicht konturieren wir am Anfang mal so ein wenig, worum es bei diesem Forschungsfeld geht. Dennis, willst du mal anfangen, so ein bisschen zu konturieren, was aus deiner Sicht Economics of IS ist und darstellt?
Genau, also gerne. Grundsätzlich geht es in dem Forschungsfeld darum, dass IT-Innovationen oder Entwicklungen in der IT eben dazu führen, dass sich Märkte verändern, dass sich Verhalten von Menschen dadurch ändert, dass sich Marktergebnisse ändern. Und das ist sozusagen, wir betrachten solche IT-Phänomene durch die ökonomische Linse. Um das mal konkret zu machen, sozusagen heutzutage ist es ganz normal, dass wenn ich in Restaurant gehe, dass ich beispielsweise danach online gehe auf Yelp und eine Bewertung schreibe und diese Bewertung steht ja dann für alle im Internet frei zugänglich zur Verfügung und kann dann genutzt werden, um selber Entscheidungen zu treffen darüber, wo ich das nächste Mal in ein Restaurant gehe und sagen, diese Verfügbarkeit der Information, diese Online-Bewertungen, die ändern das Verhalten von Menschen, die verändern den Wettbewerb in solchen Märkten und haben eben einen starken Einfluss.
Mhm. Und die Fragen, die dann damit zu tun haben, was dieses Verhalten verändert, das steht dann im Zentrum dieses Forschungsfeldes. Also da wird untersucht, wie das Verhalten sich verändert durch solche Angebote, durch
Wie verändert sich das Verhalten sowohl der Anbieter, also im Hinblick auf Preissetzung beispielsweise, wie ändert sich die Nachfrage durch die Verfügbarkeit von solchen Bewertungsplattformen und damit wie verändert sich das Marktergebnis?
Jan, wir hatten gerade gesprochen über so forschungsmethodische Ansätze. Was sind denn typische forschungsmethodische Ansätze, die in dem Forschungsfeld so zum Tragen kommen?
Ja, also es ist so, dass ich glaube, Economics of AS sich auch sehr stark eben über die Methoden definiert, die letztlich angewandt werden in dem Bereich. Die Fragestellungen sind sehr vielfältig, also wie Dennis gerade gesagt hat, beispielsweise Bewertungsportale oder es gibt auch andere Bereiche, die sich mit Auktionen zum Beispiel beschäftigen oder auch Märkte generell, wie die entstehen. Aber was uns schon gemein ist, ist letztlich ein ja, vielleicht doch relativ überschaubares Methodenset. Das sind eben die klassischen Methoden der Ökonomie, also der Volkswirtschaft auch, Mikroökonomie insbesondere, also ökonometrische Verfahren zum einen, experimentelle Laborexperimente zum anderen, aber auch spieltheoretische Ansätze beispielsweise und teilweise eben auch Ansätze aus dem Operations Research, also so mathematische Optimierungsmodelle beispielsweise. Und im Grunde genommen ist es das auch schon. Also zum Beispiel umfragebasierte Geschichten ist sehr selten und wird oft eben auch nur komplementär benutzt zu den Methoden, die ich jetzt gerade genannt habe.
Und du hattest eben noch gesagt, dass Feldexperimente auch eine wichtige Rolle spielen. Das ist jetzt so ein neuer Trend.
Genau. Also Feldexperimente ist wirklich was, was jetzt in den letzten Jahren sehr stark im Kommen ist, wenn man eben die Möglichkeit und den Zugang hat zu Unternehmen, die auch eine entsprechende Audience eben haben, wo man das machen kann. Feldexperiment bedeutet, dass man ein Stück weit eben aus der geschützten Umgebung des Labors herausgeht und dann im Feld tatsächlich auf der Webseite beispielsweise ganz konkret Dinge manipuliert und eine Treatment-Gruppe hat. Das heißt, man gibt einer Gruppe beispielsweise, zeigt man ein Empfehlungssystem an, ein Recommender-System an und der anderen Gruppe zeigt man es nicht an. Alles andere auf der Webseite ist identisch und das ist eben sehr gut dazu geeignet, um dann wirklich kausale Zusammenhänge zu sehen. Denn das Einzige, was man geändert hat, ist eben das Recommender-System einzuführen oder nicht. Und wenn man dann eben Änderungen sieht, zum Beispiel in den Verkäufen zwischen den beiden Gruppen, dann hat man sehr starkes Indiz dafür, dass das kausal mit dem Recommender zusammengehangen hat. Und früher ging das eben nicht und jetzt im Zeitalter der Webseiten und des E-Commerce ist das was sehr gut machbar ist und was im Übrigen auch alle großen Anbieter von sich aus machen. Also es gibt nichts, was auf der Facebook-Seite oder auf der Amazon-Seite oder auf der eBay-Seite geändert werden würde, ohne dass das vorher mit einem Feldexperiment getestet worden wäre von diesen Firmen selbst. Aber die Daten sind den Forschern oft auch nicht verfügbar.
Also kann man sagen, dass dieses Forschungsfeld Economics of IS mit der mit dem Web und dann Web 2.0 und diesen Entwicklungen wirklich dann auch eine Datenbasis bekommen hat, auf der es dann aufbauen konnte. Also heute, mein eBay ist ein Beispiel, da gab es viele Arbeiten zu eBay, zu dem Auktionsmechanismus auf eBay, zur Frage, warum findet Sniping beispielsweise statt, also dieses Bieten kurz vor Bietschluss, obwohl nach dem Mechanismus eigentlich man ja seine Wertschätzung für den Gegenstand abgibt und dann nicht mehr überbietet, weil man im Grunde irrational sich verhält. Gibt es da noch andere Beispiele, die so prägnant sind, auf die man zeigen kann? Ist in den Strommärkten beispielsweise, war das mal eine Zeit lang ein Punkt oder andere Auktionsplattformen, in denen wurde da mal was drauf geforscht? Telekommunikationsmärkte zum Beispiel, das hast du
mal. Ja, also ein Gebiet, was auch sich reger Forschung erfreut und was aber schon auch hochkomplex ist es generell dieses Gebiet des Mechanism Designs und Marktdesigns, wo es darum geht, letztlich Güter zu allokieren.
Ja.
Also beispielsweise Mobilfunkfrequenzen, die zur Verfügung stehen. Wie verteile ich die jetzt möglichst effizient? Also so, dass die Gesellschaft sozusagen die höchste Wertschätzung daraus ziehen kann. Wie verteile ich die jetzt auf die Mobilfunkunternehmen? Und das Problem oder die Herausforderung besser gesagt bei diesen Dingen ist, dass die Güter eben nicht einfach unabhängig voneinander sind, sondern dass es starke Komplementaritäten gibt. Das heißt, wenn ich eben ein Mobilfunkfrequenzband zum Beispiel habe, dann möchte ich, wenn ich noch ein zweites kaufe, eins haben, was sozusagen dem direkt angegliedert ist, dass ich ein zusammenhängendes Band habe. Und das heißt, die Wertschätzung für das zusammenhängende Band ist sehr viel höher als jetzt für zwei lose Frequenzbänder und das dann abzubilden und das dann sozusagen zu allokieren, das sind Herausforderungen, aber es gibt auch inzwischen ganz, ganz viele weitere Beispiele, also es gab ja auch den Nobelpreis in der Ökonomie für Al Roth, der genau sowas auch gemacht hat und die Herausforderungen heute sind insbesondere auch in praktikablen Lösungen, also in der Vergangenheit und auch in der reinen Ökonomie hat man theoretisch sich überlegt, welche Mechanismen da eingesetzt werden könnte, man weiß aber auch, dass viele Dinge nicht gehen. Also es gibt so sehr viele Unmöglichkeitstheoreme, was alles nicht möglich ist. Und man muss heute dann Lösungen finden, die sozusagen zufriedenstellend sind und auch ganz praktische Anforderungen erfüllt, wie zum Beispiel, dass die Preise als fair empfunden werden, damit das Marktergebnis auch akzeptiert wird, dass das letztlich auch der Rechenaufwand dahinter so ist, dass man das auch, in schneller Zeit und mehr oder weniger in Echtzeit rechnen kann. Und das sind dann auch wieder klassisch, ja, wirtschaftsinformatische Probleme, die dann, aber man muss eben in beiden Feldern Kenntnisse haben, und das ist dann ein ganz spannendes Feld auch im Bereich Economics of AS.
Genau über diese Schnittstelle würde ich jetzt gerne nochmal sprechen. Dass, im Grunde sind das ja mikroökonomische Bezüge, also dieses Feld weist recht starke Bezüge auf. Wo machen sich diese Bezüge fest? Also Mechanismus Design war ein Beispiel jetzt. Ist das der wesentliche Punkt, an dem das ansetzt?
Nicht ausschließlich, also aber insgesamt aus der Mikroökonomie werden halt sehr viele Modelle oder Teile von Modellen verwendet, ob ich Hoteling verwende für horizontale Produktdifferenzierung, was ja gerade bei digitalen Leistungen sehr, sehr einfach möglich ist, aber auch die vertikale Produktdifferenzierung ist sehr einfach möglich, und da werden eben viele Modelle aus der Mikroökonomie verwendet, um dann in bestimmten Domänen neue Phänomene zu untersuchen.
Kannst du das noch kurz erklären, was mit Hoteling gemeint ist, dann was diese vertikale und horizontale Produktdifferenzierung meint? Hast du Beispiele vielleicht?
Genau, also vertikale Produktdifferenzierung ist das Typische, wenn man mal auf einer Webseite heutzutage ein Cloud-Service bucht, gibt's normalerweise wenn ich mich bei Xing anmelde, bei der Business-Community, dann gibt's die kostenlose Variante mit eingeschränkten Features. Da kann ich nicht sehen, wer mich gestern auf meiner Profilseite besucht hat, und dann gibt's sozusagen kostenpflichtige Elemente, damit ich eben sehen kann, wer gestern mein Profil sich angeschaut hat. Und das wäre ein Beispiel für vertikale Produktdifferenzierung, dass ich sozusagen bestimmte Features oder auch Qualitätsmerkmale eben unterscheiden, und diese Anpassung oder diese vertikale Differenzierung ist eben gerade bei digitalen Leistungen sehr, sehr einfach vorzunehmen.
Und die ökonomische Theorie würde mir dann helfen oder Hilfestellung geben, wie gehe ich vor bei dieser Differenzierung?
Genau, beispielsweise die Frage, wie sollte ich die Preise setzen? Welche Merkmale sollte ich nutzen, um zu sagen, die sind in der Premium-Version, weil sich da die Zahlungsbereitschaften innerhalb der Kundengruppe sehr stark unterscheiden, und welche Leistungen sollten die sozusagen die kostenlosen Basisfeatures sein?
Und dann kommen Bezüge zur Industrieökonomik und anderen Feldern, die ja auch aus der mikroökonomischen Theorie oder zumindest starke Bezüge aufweisen. Du hast Al Roth erwähnt, der hat ja zum Mechanismus Design gearbeitet, ganz viel. Wir hatten jetzt im Vorgespräch noch einige andere, die so ein bisschen den historischen Ursprung markieren des Feldes Economics of AS. Dennis, wen hattest du noch im Blick?
Also ich hätte gesagt, angefangen hat es ja einfach erstmal damit, da standen noch gar nicht so sehr die ganz speziellen Phänomene wie soziale Netzwerke, Crowdfunding oder solche Dinge im Vordergrund, sondern einfach die Beobachtung, dass sozusagen IT in den Unternehmen Einzug erhalten hat. Und da gibt es ja den bekannten Satz von Nobelpreisträger Bob Solow, der gesagt hat, I can see the computers everywhere, but in the productivity statistics, also sozusagen in den Produktivitätsmessungen, die man vorgenommen hat, hat man eigentlich gar nicht bestätigen können, dass IT einen positiven Beitrag leistet. Und trotzdem, wenn man durch die Unternehmen gelaufen ist, so ab Mitte der 80er Jahre stand ja dann auch irgendwann fast auf jedem Arbeitsplatz irgendwie ein Rechner. Und so hat es ja sozusagen den Produktivitätsstudien so aus meiner Sicht ein Stück weit seinen Anfang genommen, wo noch gar nicht die ganz speziellen Phänomene im Vordergrund standen, sondern einfach sozusagen Substitution von Arbeitskraft durch IT.
Okay. Gibt es so markante Arbeiten?
Also sicherlich auch ganz häufig zitiert, und eine der zentralen Arbeiten in dem Produktivitätsbereich ist von Brynjolfsson und Hitt, die irgendwie, 1996, die dann genau dieses Paradoxon, nämlich überall stehen Computer und trotzdem kann ich keinen positiven Effekt der Produktivität finden, widerlegt hatten. Aber da gab es auch einige Vorläuferarbeiten dazu.
Ja, und die beiden, das war eine relativ lange Diskussion über diese Produktivitäts, also die Aussage von, man muss sich vorstellen, ein Nobelpreisträger wirft im Grunde der Computerisierung vor, sie trage nichts zur volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei. Und das ist ja ein harter Vorwurf im Grunde. Man muss dazu sagen, das war, glaube ich, im New York Times Magazine, wo er das gemacht hat. Und er hat sich eben nach meinem Kenntnisstand einfach eine Produktivitätsstatistik der USA vorgehalten und hat dann gesehen, 81 kam der IBM PC auf den Markt, also als markanter Zeitpunkt. Und dann hat sich die Jahre danach angeschaut und hat dann gesehen, da steigt aber die Produktivität nicht. Es gab dann eine lange Diskussion und viele Effekte sind aufgetreten, die möglicherweise dann dazu beigetragen haben. Aber das ist eigentlich der Ausgangspunkt für das Forschungsfeld. Und dann das ist
ein Ausgangspunkt. Ich glaube, ein anderer war eben die Entwicklung von elektronischen Märkten, so 80er, Anfang 90er Jahre, die eben zu einer starken Diskussion geführt hat, wie sehen Organisationen eigentlich zukünftig und langfristig aus? Also Malone, Yates, Benjamin, die 87, diesen sehr viel zitierten Beitrag Electronic Markets and Electronic Hierarchies veröffentlicht hatten. Also wenn nachher lauter kleine Freelancer oder gibt es sozusagen Unternehmen, die größer sind als ganze Länder, ein Stück weit beobachten wir das ja auch heute zum Teil, dass eigentlich die, sagen, auch Prognosen, die damals gemacht wurden, vielleicht gar nicht so falsch waren.
Können wir so ganz grob, oberflächlich, also sehr holzschnittsartig sagen, dass es bei diesem Feld Economics of HRS, also um die um das Betrachten von ökonomischen Problemen geht, die eine IT-Komponente haben? Also bei den elektronischen Märkten geht es ja immer um den Einsatz von IT in irgendeiner Form, um Märkte zu gestalten. Und dann stellen sich Fragen, die genau an dieser Grenze liegen zur volkswirtschaftlichen Theorie, mikroökonomischen Theorie.
Ne? Ja, also würde ich absolut so bestätigen. Vielleicht, also um das konkret zu beantworten, es ist natürlich so, dass die Mikroökonomie und insbesondere die Industrieökonomik, die so in den 50er, 60er Jahren ungefähr entstanden ist, ursprünglich nicht natürlich motiviert, sondern motiviert durch die großen Konglomerate und die großen Unternehmen, die zunehmend mehr, wo man gemerkt hat, naja, also so ein perfekter Markt ist es nicht. Also es geht sehr stark um Oligopoltheorie und wenige Firmen und wie sich letztlich auch Marktmacht da charakterisiert beispielsweise und dass sich eben Preise auch substanziell von Grenzkosten unterscheiden können und so weiter und so fort. Aus dieser Strömung gibt es heute auch sehr viel und es gibt sehr viele, die sich da auch mit digitalen Märkten beschäftigen. Mhm. Was denen nach wie vor ein bisschen abgeht, ist natürlich die technische Kompetenz. Dann auch wirklich genau zu verstehen, wie Facebook jetzt beispielsweise Daten auswertet oder Daten erhebt und was ein Cookie ist und was der macht. Und da sind wir natürlich in der Wirtschaftsinformatik grundsätzlich ein bisschen besser aufgestellt, diese Schnittstelle zu bedienen. Vielleicht beherrschen wir dann jetzt in unserer Ausbildung, weil wir da einfach weniger im Programm haben oder ein vielfältigeres Programm haben, vielleicht können wir nicht ganz so gut den Fixpunktsatz berechnen, der dazu benutzt wird. Das ist aber oft auch einfach nicht mehr notwendig, sondern es ist erstmal auch wichtig, relevante Probleme und relevante Tatsachen festzustellen und nicht von zu abstrakten Annahmen auszugehen. Natürlich ist gerade auch in Economics auf AS in der Tradition eben dieser Economics-Disziplin werden komplexe Sachverhalte abstrahiert auf ein Niveau, wo man das auch handhabbar machen kann und ökonomische Effekte zeigen kann. Das ist notwendig und das ist auch gut so, denn ein Modell, was so komplex ist wie die Wirklichkeit, ist ungefähr so nützlich wie eine Landkarte im Maßstab 1:1. Also es bringt nicht wirklich was und keinen Erkenntnisgewinn. Ja. Also Abstraktion ist notwendig, aber die Frage ist schon, ist diese Abstraktion, inwieweit ist sozusagen das korrekt noch oder wie weit bildet das noch was ab? Und bei aller Konvergenz, die ich sehe, zum einen auch zwischen Industrieökonomik, wo sich zunehmend mehr Leute auch mit Digitalthemen beschäftigen, also insbesondere natürlich, wenn wir heute gucken, jetzt auch so viel zum Thema Produktivität und Solo, die Top 5 Unternehmen nach Marktkapitalisierung sind alles Plattformen. Ja, Facebook, Amazon und Microsoft, da ist gar kein klassisches Unternehmen in dem Sinne mehr dabei. Also ich glaube, dieses Produktivitätsparadox hat sich sozusagen selber aufgelöst.
Selbst überlebt,
auf die Art und Weise.
Ja.
Aber das haben natürlich auch die Mikroökonomen und die Industrieökonomen gemerkt, dass das die relevanten Märkte Märkte heutzutage sind und man sich mit diesen Themen beschäftigen muss. Und letztlich ist die Verbindung zwischen Economics of IS und sag mal, digitaler Industrieökonomik sehr, sehr eng, sehr nah beieinander. Mhm. Und auch die Kollegen, die jetzt in zum Beispiel in der deutschsprachigen Community dann Economics of IS unterwegs sind, die haben dann auch vielleicht mal Co-Autoren, die aus der VWL beispielsweise ganz konkret kommen. Und ich beobachte das auch auf Tagungen beispielsweise, also im VWL-Bereich, ich gehe auf so Economics of ICT-Tagung beispielsweise, da sind zunehmend auch die Leute, die bei ISA und MISQ, also in unseren Top-Zeitschriften, Editorial Board sitzen und gute Economics of IS-Arbeiten machen. Die tauchen da auch auf als Keynote-Speaker. Also Chris Forman beispielsweise war dann neulich Keynote-Speaker in einer Ökonomiekonferenz für Innovation, ja, weil die letztlich am Ende des Tages einfach die gleichen Methoden und die gleichen Fragestellungen haben, sich da ganz, ganz konkret angenähert haben. Aber ich bleibe eben dabei, dass schon auch noch ein diskriminierender Faktor ist, dass wir ein Stück weit besser die Probleme in der realen Welt verstehen und es auch in den Zeitschriften, wo wir das publizieren, also meistens nicht in den klassischen VWL-Zeitschriften, sondern eben in Zeitschriften wie ISA oder Management Science oder ja, also diesen ökonomisch sehr stark orientierten Outlets in der BWL oder Wirtschaftsinformatik, dass da natürlich ist auch sehr viel mehr Wert drauf gelegt wird, dass die Annahmen erstmal passen. Da ist es weniger, da wird weniger ein Wert auf Eleganz des Modells gelegt, wofür es in der VWL immer noch einen Bonus gibt. Also wenn das Modell schön ist, dann ist es, hat das Modell auch einen Wert, unabhängig davon, ob das jetzt besonders gut die Realität abbildet. Das ist nach wie vor ein Stück weit so, obwohl sich das auch wirklich, also es nähert sich permanent an, aber es ist Stand heute nach wie vor so, dass also diese Eleganz des Modells in der VWL noch mehr Wert hat, als es in Economics of IS hat. Wir legen mehr Wert darauf, dass die Annahmen stimmen, und wenn das Modell danach nicht ganz so elegant ist, dann ist das sozusagen eher hinnehmbar, als dass die Annahme nicht stimmt. Ne?
Und dieses Verstehen der Annahmen hat dann etwas damit zu tun, die technische Seite dahinter zu verstehen. Also zu verstehen, wie funktionieren Amazon oder wie funktioniert Facebook oder wie funktionieren diese Auktionsmechanismen, wenn Werbung, Online-Werbung verkauft wird. Also da steht ja eine Technik dahinter, die hat Limitationen. Das sind Algorithmen, die entsprechend irgendwie designed sind. Und es geht ja dann letztlich auch um das Design dieser Algorithmen, wenn man dann forscht zu diesen Themen. Auf einen Punkt würde ich gerne noch kurz eingehen, weil du verschiedene Themen der Mathematik genannt hast. Man muss, oder das Fach selbst, dieses Forschungsfeld ist sehr stark geprägt von mathematischen Ansätzen. Also es gibt sowohl eine mathematisch-theoretische
Ich würde sagen, quantitative Ansätze. Okay. Mathematisch ist vielleicht noch mal enger gefasst,
ja.
Aber quantitativ formale Ansätze.
Das heißt, wenn man in dem Bereich auch mal an Abschlussarbeiten beispielsweise denkt, dann muss man schon ein ganz gutes mathematisches Rüstzeug mitbringen im Grunde, auch statistisch mitbringen, damit man Auswertung machen kann und einiges mehr. Wird das bei euch in der Lehre auch gemacht? Also Studenten kriegen dann entsprechende Vorkenntnisse mitgegeben, damit also das dann funktionieren kann? Lehrt ihr das?
Also mit ihr meinst du jetzt sozusagen eben im Studiengang?
Ja, in den Studiengängen, genau. Genau,
also man Mikroökonomie und Makroökonomie ist Pflichtbestandteil sowohl der WIWI als auch der Wirtschaftsinformatik-Studiengänge typischerweise. Und dann gibt's natürlich je nachdem in den Wahlbereichen Möglichkeiten, sich genau in Mikroökonomie, aber auch Ökonometrie zu vertiefen. Und dadurch dann, und wenn man dann noch jetzt Lehrveranstaltungen wählt, die komplementierend dann beispielsweise von meinem Lehrstuhl dazu passen, mit analytischen Modellen befüttert werden, dann kann man da das Know-how sehr gut aufbauen, um anschließend eine Abschlussarbeit dazu schreiben.
Ja. Ich möchte vielleicht noch in Ergänzung sagen, es gibt schon auch, also zum einen bin ich der festen Überzeugung, dass eine stark methodenorientierte Ausbildung sehr viel wertvoller ist als eine themenorientierte Ausbildung. Also die Gefahr gerade in der Wirtschaftsinformatik ist natürlich hoch, dass man sich jetzt auf Hype-Themen stürzt und das Thema sozusagen beleuchtet, aber dann ein bisschen die Methodenausbildung dahinter vernachlässigt oder sich dahinter versteckt. Ich möchte das keinem vorwerfen, aber die Gefahr besteht sozusagen, dass man sagt, oh, jetzt ist Cloud Computing ist ja mir das Neueste, ja. Aber es ist halt eine Sache, sozusagen das Thema Cloud Computing zu beschreiben, eine andere Sache, die Techniken dahinter und wie das getrieben wird und die Methodik zum Beispiel, also Big Data oder was es auch immer ist, tatsächlich zu beleuchten. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir natürlich einerseits das in einem Gewand verpacken, das irgendwie angewandt und relevant ist. Ja, also jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Internetwirtschaft, in dem ich eben lehre, ist es sehr leicht, natürlich schöne Geschichten zu erzählen und Erfolgsstorys und sowas zu erzählen. Aber am Ende des Tages ist die Frage, ja, wie passiert denn jetzt genau ein Targeting? Cookie setzen beispielsweise. Mhm. Ja? Oder wie machen denn die Unternehmen diese Feldexperimente ganz konkret? Denn wenn ich später mal bei Amazon oder eBay arbeite, dann ist es ja vielleicht auch einer der Dinge, die ich da mache. Oder wie mache ich denn konkret eine Datenauswertung? Also, und da habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Fachkollegen relativ wenig Rücksicht nehmen darauf, was nachher sozusagen der Anwendungsbezug des Ganzen ist. Also beispielsweise in der Statistik werden wild Matrizen gerechnet rauf und runter, ja. Aber am Ende des Tages will ich ja eigentlich nur R benutzen und muss wissen, in welchem Fall kann ich welche Statistik und welche Methode anwenden. Und das ist schon kompliziert und schwierig genug. Und dann die Limitation der einzelnen Methoden zu kennen und zu wissen, wann, wo hat die Stärken, wo hat die Schwächen. Aber ich komme selten in Versuchung, mit der Hand jetzt nochmal eine lineare Regression zu rechnen. Ja, das mag auch einen edukativen Zweck teilweise haben, aber da ist eben meine Erfahrung, dass das manchmal auch einfach über das Ziel hinausschießt. Und dann habe ich schon auch so Veranstaltungen gedoppelt angeboten. Also sozusagen eine Statistikveranstaltung für eigentlich die Wirtschaftsinformatik Studierenden explizit, wo wir dann sehr viel mehr Methoden machen können im Semester, weil wir uns mit jeder nicht so lange aufhalten, aber dann bei jeder sozusagen die Limitationen kennenlernen und das dann auch mal konkret in R implementieren und machen und mal einen konkreten Datensatz auch anpacken und nicht nur auf dem Papier damit rumrechnen beispielsweise. Und da ist schon eben auch ein Unterschied da und auch bei den VWL-Methoden beispielsweise. Es gibt so ein gewisses Rüstzeug, das muss man haben, muss man mitbringen, aber man kann das ja auch schön im Kontext setzen. Man muss es ja nicht nur von einer reinen Methodenbrille dann eben schauen, aber mir ist schon wichtig, dass es eben eine Methodenausbildung gibt, weil sonst ist man nicht in der Lage, diese Dinge anzugehen. Und ich bin eben auch der festen Überzeugung, dass unser Feld so schnelllebig ist, die Methoden bleiben. Ja, das, was ich als Methode gelernt habe im Studium, da kann ich ein Leben lang von schöpfen. Ja, was in 2005 irgendwie Grid Computing war, ja, das ist heutzutage einfach nicht mehr das, was mich im Markt vorantreibt, ja, oder was mir die nächste Karrierestufe ermöglicht oder wie auch immer. Ja.
Aber diese Freude an der Mathematik hilft schon. Und wenn wir jetzt an diejenigen denken, die zuhören und möglicherweise dann mal überlegen, ein Studium aufzunehmen in diese Richtung, ist das vielleicht ja nicht unbedingt so bekannt, dass in der Wirtschaftsinformatik eben solche Themen auch durchaus eine große Rolle spielen, die diese Art von Begeisterung für die Mathematik im Grunde dann wenden auf die Fragestellung, die wir jetzt besprochen haben. Das ist eigentlich nochmal die schöne Botschaft, die damit verbunden ist. Und ich würde gerne dann nochmal auf die Sache mit den Absolventinnen und Absolventen eingehen. Das ist ja eine ganz interessante Frage. Diese Tätigkeitsfelder werden ja zunehmend mehr. Diejenigen, die sich also Gedanken machen müssen über das Design dieser Algorithmen, das Pricing und andere Dinge. Wo gehen die Absolventinnen und Absolventen denn typischerweise hin? Sind das die großen Plattformen? Wo gehen eure Absolventen hin? Hast du was gesehen, Dennis? Weißt du, wo deine Absolventen hingehen?
Ja, aber die gehen nicht nur zu den großen Plattformen. Wir haben zum Glück einige, die gründen selbst, was ich sehr schön finde, die mit innovativen Ideen, aber dann auch genau mit solchem Rüstzeug sagen, dass wir denen mitgeben können, mit IT-Innovationen in den Markt eintreten. Wir haben natürlich bei uns in der Region, also ich lehre in Paderborn, einen sehr starken Mittelstand, wo viele Absolventen von uns dann einsteigen, aber eben auch diese klassischen Wege, man geht zur Beratung oder eben zu den Großunternehmen Microsoft, Google, Facebook, Apple und so weiter. Mhm.
Sind ja auch attraktive Arbeitgeber. Also landen immer wieder weit oben bei den Rankings, soweit ich weiß. Ne? Also das ist eigentlich, man bekommt also, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann durchaus eine ganz gute Voraussetzung, um dann auch bei diesen Arbeitgebern unterzukommen im Grunde. Ne? Also das ist eigentlich ja ein Punkt, der da eine Rolle spielt.
Also vielleicht noch in Ergänzung, ich kann das absolut unterschreiben, was Dennis gerade gesagt hat. Und es ist natürlich auch jetzt aus unserer Forschungsperspektive zunehmend schwieriger, Doktoranden sozusagen ab- oder halten zu können, oder Doktoranden anzuwerben auch erstmal nach dem Studium, weil natürlich die Jobchancen einfach gigantisch sind, ja, für die Leute. Und ja. Amazon und wie auch immer sie heißen, die bieten wirklich kompetitive Gehälter, ein interessantes Arbeitsumfeld erstmal. Und die brauchen genau diese Methoden. Ja, die brauchen genau diese Methoden, um sozusagen im Markt sich positionieren. Aber es gibt halt auch noch andere Bereiche, um das vielleicht in Ergänzung zu sagen, die ich sehe. Zum Beispiel habe ich in meiner Arbeit, die ja sich mit Telekommunikations- und Internetmärkten beschäftigt, auch sehr starke Überschneidungen eben zu juristischen Anwendungen. Also es geht sehr oft darum, sollte jetzt in Facebook beispielsweise irgendwie reguliert werden, sollte es da zusätzliche Regeln geben für den Markt. Ja, und das wird dann entschieden von Behörden wie zum Beispiel einer Bundesnetzagentur oder einem Bundeskartellamt, ja, Bundeswirtschaftsministerium. Und die suchen auch händeringend nach Leuten, die IT-Kompetenz haben und gleichzeitig ein Verständnis von Ökonomie. Die gibt es nämlich kaum am Markt. Es gibt in den klassischen VWL, die stellen typischerweise entweder VWLer oder Juristen ein. Ja, und da gibt es natürlich schon seit Jahren auch eine Überlappung im Bereich Law and Economics. Aber es gibt eben im Prinzip keine Wirtschaftsinformatiker in diesen Ämtern, aber genau die Kompetenz, also gerade jetzt im Bereich Economics of AS, die suchen die händeringend. Also das, jetzt gab es vor kurzem gerade ein Statement vom Andreas Mundt, das ist der Präsident des Bundeskartellamts, das ist nämlich gerade 60 Jahre alt geworden und die wollen jetzt auch sowas wie einen Chief Technology Officer da einstellen und wollen eigenes Kompetenzzentrum für, ja, so Ökonomie, digitale Inhalte machen. Also genau im Prinzip dieses Ausbildungsprofil, ich muss Ahnung von Technik haben und muss Ahnung von Ökonomie haben und naja, die juristischen Fragestellungen, das muss man natürlich ein Stück weit auch, aber das ist jetzt gar nicht so zentral an der Stelle, weil die haben dann Juristen im Haus und da ist dann die Schnittstelle dann wieder da, aber gerade diese Kombination aus, was kann denn Facebook überhaupt und was sind denn Daten überhaupt und was ist überhaupt ein Cookie und sowas, ja, da ist es natürlich auch gut, wenn man Wirtschaftsinformatik studiert hat und auch erstmal die Scheu überhaupt diese Themen anzugehen und auch zu verstehen, nicht hat, ja, auch mal die Scheu nicht hat, mal vielleicht sich ein kleines Programm zu schreiben oder einen kleinen Crawler zu schreiben oder was auch immer, ja, alles das, wo so in klassischen Ausbildungsgängen VWL, Jura, ne, wo sofort die Scheuklappen runtergehen, sobald der einen Computer sieht und sobald man Code sieht, machen die dicht und unsere Studierende, für die ist das natürlich ganz natürlich und ja, das wird also zunehmend mehr gebraucht, diese Kompetenz, die ganze Welt ist digital, Dorothea Bär hat jetzt gefordert als neue Digital-Staatsministerin, dass Programmieren Ausbildungsinhalt in den Schulen sein sollte als Fremdsprache, was ich übrigens das ist jetzt eigentlich keine Forderung, die originär von ihr stammt, die Forderung gibt es schon seit vielen Jahren, aber ich finde das eine sehr vernünftige Herangehensweise, denn so wie wir heute Englisch oder Französisch in der Schule lernen, so sollte es auch selbstverständlich sein, eine Programmiersprache zu lernen. Denn unser Leben ist so algorithmisch inzwischen getrieben, egal wo wir hin sind, wir haben Empfehlungssysteme, was auch immer. Und wir wollen uns auf der einen Seite mit Menschen in Spanien unterhalten, aber wir wollen uns doch auch irgendwie verstehen, wie uns sozusagen Facebook steuert und was ein Algorithmus überhaupt ist. Und da existieren sehr viele Mythen und da hilft halt eine Programmiersprache schon. Und wenn man eine kann, kann man im Prinzip alle. Also das ist eine vernünftige Forderung. Und da geht die Welt hin und deswegen sind wir da, würde ich jetzt mal ganz unbescheiden sagen, sogar Vorreiter für das, was in der Zukunft am Markt gebraucht wird an Absolventen.
Vielleicht können wir das nochmal als Anknüpfungspunkt nehmen, um nochmal an einem Beispiel den Hörerinnen und Hörern klar zu machen. Wie kommt ihr eigentlich zu den Daten? Das ist mal so eine, also oft, da fiel jetzt ja das Scraper als Stichwort. Also wie kommt die Forschung zu Daten? Umfragen hat mir vorhin gesagt, das ist eher so komplementär zu anderen Vorgehensweisen. Vielleicht können wir so einen Forschungsprozess mal kurz skizzieren. Also es beginnt irgendwie damit, man hat eine Forschungsfrage, klar. Und dann sucht man sich eine Möglichkeit, das mit Daten zu unterlegen. Könntest du es skizzieren, Dennis?
Genau, also da gibt es natürlich mehrere Wege. Das eine wäre ganz klassisch, man sagen, nimmt Kontakt mit Unternehmen auf, die Interesse haben, gemeinsam so eine Forschungsfrage zu beantworten und eben dazu auch die Möglichkeiten zu bieten, die Daten zur Verfügung zu stellen, vielleicht auch zu erlauben, was immer nicht dann ganz so einfach ist, auch ein Feldexperiment sozusagen da im Live-Betrieb durchführen zu dürfen. Das ist sozusagen der eine Weg. Der zweite Weg ist, es gibt einige Großunternehmen wie Yelp oder Amazon, die stellen Forschungsdatensätze zur Verfügung. Also die machen einen Datendump von irgendeinem Teil ihres Serverlogs und stellen das der Forschungscommunity zur Verfügung. Und natürlich gibt es den Weg über genau Webcrawler oder so, sich selber seine Daten zusammenzustellen. Das sind erstmal drei typische Wege, um an solche Daten ranzukommen.
Obwohl nicht alles unbedingt datengetrieben sein muss. Ja, also es gibt bestimmte Bereiche, also zum einen in Ergänzung dazu gibt es natürlich auch noch Laborexperimente einfach. Also dass man Daten quasi, Primärdaten selber erhebt, indem man Studenten ins Labor setzt und vor ökonomische Entscheidungssituationen stellt. Und es gibt natürlich auch Bereiche, wo eine Datenerhebung gar nicht möglich ist oder auch Unternehmen überhaupt nicht bereit wären, diese Daten zu teilen. Also beispielsweise beschäftige ich mich ja viel damit, wie Märkte reguliert werden sollten. Und dann muss man sozusagen auch überlegen, wie wäre es denn, wenn? Das heißt, die Situation gibt es gerade gar nicht. Das heißt, es kann auch gar keine Daten dazu geben. Und die Unternehmen, die davon betroffen sind, die wollen natürlich auch dann eventuell Daten gar nicht rausrücken, weil sie natürlich Angst haben, dass diese Regulierung sie dann treffen würde. Und dann muss man schon vielleicht mit einem theoretischen Modell an die Sache rangehen und sich überlegen, wie das denn wäre. Und letztlich geht es ja dann auch um so Gleichgewichtsanalysen. Also wir sind im Moment in vielen Dingen vielleicht in einem Prozess. Das ist auch nochmal der Punkt, also den Snapshot, den wir dann an Daten ziehen aktuell. Da ist nicht so ganz klar, sind wir da jetzt in einem Gleichgewichtszustand oder ist das der Übergang von einem Gleichgewichtszustand in den nächsten Gleichgewichtszustand und inwieweit sieht das denn aus? Und dann Daten zu erheben über viele Jahre hinweg. Das dauert natürlich, das ist noch aufwendiger. Also es ist schon oft kompliziert genug, Daten von einem Unternehmen zu bekommen, aber so Panel-Daten, also Daten von mehreren Unternehmen über mehrere Zeitpunkte, die konsistent sind und dass es die Unternehmen dann überhaupt auch noch gibt, ja, nach 5 Jahren an den Märkten und so weiter, oder die entsprechende, weil die Dynamik da so hoch ist, ist eben auch sehr schwer. Und da hilft dann auch letztlich einfach ein modelltheoretischer Ansatz, wo man dann besser sehen kann, was wäre denn wenn und wird der Markt sich zum Beispiel monopolisieren oder nicht? Ja, das sind Dinge, die man aus empirischen Daten sehr schwer herausschätzen kann. Zudem gibt es eben dann auch noch ganz theoretische Probleme damit, wie sogenannte Endogenitätsprobleme, dass man nicht genau weiß, ist denn das, was ich beobachte, sozusagen, ist das hängt es jetzt damit, also zum Beispiel bei Empfehlungssystemen oder bei den Bewertungen kann man es eben sehr schön sagen, dann ist es nicht so ganz klar, ist die Bewertung schlecht, weil das Restaurant wirklich eine schlechte Leistung abgeliefert hat. Das wäre so der natürliche Ansatz. Es kann natürlich auch sein, dass das Restaurant inzwischen eine schlechte Leistung abliefert, weil es in der Vergangenheit schlechte Bewertungen bekommen hat. Ja, und dann keine Kunden mehr gekommen sind und die den Koch entlassen mussten und jetzt einen anderen Hilfskoch eingestellt haben und deswegen ist die Leistung schlecht. Also die Kausalität ist eben oft nicht so ganz klar bei diesen Daten und das dann wieder rauszurechnen ist auch theoretisch oft eine Herausforderung. Mhm. Ja, und es ist in einem Labor oder in einem theoretischen Modell erstmal kein Problem.
Dann switchen wir es mal. Machen wir mal einmal den Fall, wir erheben Daten aus Kundenverhalten bei Unternehmen und dann schauen wir uns nochmal diese Experimentalsituation an, um das noch ein bisschen klarer zu machen, was da passiert. Diese Situation, ich möchte beispielsweise das Kundenverhalten beobachten, in letzter Konsequenz, anhand von bestimmten Daten. Was sind diese Daten? Also was wird erhoben? Werden also Gebote oder bei Yelp sind es ja irgendwie Empfehlungsdinge, die da abgegeben werden. Kannst du skizzieren, was so Datensätze dann umfassen? Was kommt da drin vor?
Genau, die sind mitunter sehr, sehr umfangreich, weil man natürlich für möglichst viele Dinge, die Ergebnisse beeinflussen könnten, die aber nicht der eigentliche Effekt sind, den man messen möchte, eben kontrollieren muss. Wenn ich jetzt über Yelp spreche, dann versuche ich natürlich sowohl demografische Informationen zu bekommen, solche Informationen wie lange ist da schon jemand unterwegs, wie viel Bewertung hat er schon abgegeben, ist er jemand, der sehr häufig bewertet, der dann nur sporadisch bewertet, wie viel sozusagen ist er typischerweise sehr kritisch oder sagen, bewertet er immer sehr gut, wenn er bewertet. ja, bis hin zu natürlich dann auf der Ebene der einzelnen Restaurants. Welche Art von Restaurant ist es? Wo ist das Restaurant? Welche Preiskategorie ist es? Welche Art von Essen wird da angeboten? Also sehr, sehr umfangreiche Datensätze. Und dann ist ja immer die Kunst, sagen, aus diesen Daten ein Modell so zu bauen, dass man tatsächlich begründet die richtigen Parameter mit reinnimmt und nicht einfach alles sozusagen mal in die Gleichung reinschmeißt, sondern dann schon sehr überlegt sagt, das könnte die Ergebnisse verfalschen, deswegen müssen wir es mit reinnehmen, um dafür zu kontrollieren, weil man weiß, dass, keine Ahnung, Leute, die häufig bewerten, anders bewerten als Leute, die selten bewerten und solche Effekte dann eben mit berücksichtigt.
Inwiefern spielen theoretische Vorüberlegungen da eine Rolle? Also es fließen wahrscheinlich ja Theorien ein in diese Forschungsdesigns. Woraus nehmt ihr die? Wo kommen die her, die Theorien? Und gibt's Beispiele, die man nennen kann?
Also viele der Theorien kommen natürlich gerade aus der Ökonomie, aber natürlich auch aus den Verhaltenswissenschaften, teilweise auch, wenn es kulturelle Unterschiede sind, wenn ich, keine Ahnung, aus verschiedenen Ländern Vergleiche anstelle. Also
eigentlich, Psychologie
oft. Genau, Psychologie. Und also sehr diverse Theorien, das macht es auch teilweise sehr anspruchsvoll, weil man eben in sehr vielen Bereichen einen relativ guten Überblick haben muss, überall sozusagen in der Literatur so bewandert sein, dass man sozusagen die richtige Auswahl trifft.
Und der Hintergrund ist, dass die Psychologie macht ja Aussagen über menschliches Verhalten im Grunde mit ihren Theorien. Und deshalb bedient man sich dieser Theorien, um dann auf diese Fragestellung, wie äußert sich Verhalten in diesen Digitalwelten, anwenden zu können oder die Frage zu stellen, sind sie anwendbar?
Genau. Man Economics of AS macht auch Aussagen über menschliches Verhalten, allerdings immer mit einem ökonomischen Bezug, also was ja bei der Psychologie nicht unbedingt der Fall ist, aber diese klassischen psychologischen Effekte, ein Framing-Effekt beispielsweise oder auch so ganz klassische Theorien wie Prospect Theory beispielsweise, also dass man Verluste vielleicht überbewertet gegenüber Gewinnen, sind natürlich auch ganz elementare Erklärungsansätze, um dann solche Phänomene auch in Märkten zu erklären. Und die werden auch dann wiederum beim Marktdesign beispielsweise eingesetzt. Also man kann zum Beispiel Internetauktionen auch so gestalten, einfach nur über die Gestaltung der Webseite so gestalten, dass unterschiedliche Marktergebnisse nachher auftreten. Also einfach nur, indem ich beispielsweise dem Teilnehmer suggeriere, dass er unter Zeitdruck steht und damit den Stresslevel erhöhe und dadurch sozusagen Prozesse auslöse, dass der dann eher in so einem Bietfieber vielleicht gerät und dann eher bietet. Also das sind Dinge, wo dann auch Psychologie und Economics of AS und VWL und Marktdesign und was auch immer alles sozusagen zusammengreift. Und deswegen wehre ich mich oft auch dagegen, da so klare Grenzen zu ziehen überhaupt dazwischen. Also es gibt ökonomische Psychologie, es gibt ökonomische Informatik, sozusagen Economics of AS, es gibt aber auch digitale VWL, also die Grenzen sind da wirklich, wirklich schwimmend und da so klare Fächergrenzen zu ziehen, wie das vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war, das wird zunehmend schwieriger. Und man muss aber auch sagen, das ist jetzt mal aus rein wissenschaftlicher Sicht gesprochen, oft eben auch noch nicht abgebildet in unseren Communities und auch in den Fachgremien bei einer deutschen Forschungsgemeinschaft beispielsweise, ja, dass man überhaupt, das ist so ein Fächerkanon von vor 100 Jahren und da sind sozusagen diese ganzen Hybriddisziplinen, die sich eben durch Digitalisierung auch oft ergeben haben, eben gar nicht richtig adäquat abgebildet. Und auch unsere Studierenden kommen ganz oft aus, also jetzt auch Doktoranden beispielsweise, kommen ganz oft eben aus verschiedensten Backgrounds. Ne? Also es macht auf einerseits, kann es eben Informatiker sein, also sozusagen vermeintlich reiner Informatiker, der da merkt, naja, also in Wirklichkeit sind das ja sehr ökonomisch stark getriebene Themen. Oder es kann eben auch sein ein Psychologe, der sagt, naja, das ist aber jetzt ein Thema, das ist sehr ökonomisch oder vielleicht auch da muss ich ein bisschen mehr Informatikkenntnisse haben. Wir in Passau zum Beispiel haben wir sehr starken Kulturwirtschaftsstudiengang, die dann auch sehr oft also so eine Kulturperspektive nochmal reinbringen, denn in verschiedenen, was in verschiedenen Ländern passiert, ist auch sehr unterschiedlich. Also Der größte E-Commerce-Plattform der Welt ist eben eigentlich nicht Amazon, sondern also es sind da verschiedene Kulturräume, die natürlich auch nochmal eine Rolle spielen, und das sind so Dinge, die wir langsam erst wirklich begreifen lernen und wo wir nur, meiner Meinung nach, wirklich nur weiterkommen, wenn wir einerseits diese Wände einreißen zwischen den Disziplinen und auf der anderen Seite eben auch wirklich offen sind für neue hybride Ansätze in den Bereichen.
Mhm. Also das ist ein schönes Beispiel für so ein disziplinübergreifendes Forschungsfeld, wobei tatsächlich die Frage sich zunehmend stellt, wie diese Disziplingrenzen überhaupt noch dargestellt werden können. Also das, klar, trotzdem reden wir von Disziplinen. Wir müssen vielleicht tatsächlich umdenken, wenn wir jetzt anfangen, über solche Themen nachzudenken, die so, im Grunde sind sie transdisziplinär, ne? Sie übergreifen die Disziplinen. Wir waren noch bei dem Beispiel, jetzt habe ich so einen Datensatz erhoben und dann habe ich meine Forschungsfragen und dann, was passiert dann? Ihr wendet dann statistische Verfahren auf diese Datensätze an.
Vielleicht eine Sache noch vorweg, weil ich glaube, dass nicht so ganz klar geworden ist, es ist meistens eben nicht ein Datensatz, sondern Es ist in aller Regel so, dass für so eine Forschungsfrage, natürlich kann man auch vielleicht mal mit einem Datensatz, den er selbst zur Verfügung stellt, eine bestimmte Forschungsfrage beantworten, aber in aller Regel, wenn man eben eine Forschungsfrage hat, dann liegt die Kunst auch darin und auch ja viel des Arbeitsaufwands darin, verschiedene Datensätze geschickt miteinander zu kombinieren. Dass man beispielsweise auf der einen Seite Daten hat von Yelp, auf der anderen Seite aber auch vielleicht ja Location-Daten hat, sage ich mal, von den Teilnehmern und dann vielleicht noch von der anderen Seite weiß, was die gekauft haben, ja, und diese Daten dann geschickt zu kombinieren, da liegt dann oft die Kunst auch da drin und auch der Aufwand, weil man dann eben auch interessante Fragen daraus abbilden kann, ne? Und dann kann man sozusagen irgendwann mit der Statistik drauf schießen.
Und wenn wir dann nochmal zu den Experimentalansätzen kommen, da steht ja die Idee dahinter, im Grunde das den Experimentalansatz aus den Naturwissenschaften zu übertragen auf Kultur, Sozialwissenschaften und mit Probanden im Labor zu arbeiten, die vor eine ökonomische Entscheidungssituation gestellt werden.
Ja. Also das Laborexperiment nimmt natürlich so eine Zwischenposition ein zwischen den rein theoretischen Modellen und den empirischen ökonometrischen Auswertungen mit Felddaten. Und der große Unterschied ist, dass auf der einen Seite haben wir eben die theoretischen Modelle, die eine bestimmte Vorhersage treffen, die aber oft natürlich gar nicht mal so gut ist, weil sie zum Beispiel unterstellt, dass Teilnehmer perfekt rational sind, in beliebig kurzer Zeit hochkomplexe Rechnungen anstellen können, ja, eben auch nicht so behavioral biases, wie wir es gerade haben, also losses und gains, die sind dann im Erwartungswert, aber wir verhalten uns oft eben nicht nach dem Erwartungswert, sondern wir sind beispielsweise und so weiter und so fort. Das führt also, das sind alles Phänomene, die dazu führen, dass man vielleicht diese theoretische Vorhersage gar nicht so stimmt. Und wenn man diese Komplexitäten aber in die Theorie abbilden würde, dann würde die Theorie nicht mehr funktionieren. So, auf der anderen Seite haben wir eben Felddaten, die natürlich sehr verrauscht sind. Also da existieren viele Phänomene oder auch Beobachtungen drin, wo wir nicht so genau wissen, naja, hat der Koch an dem Tag einen schlechten Tag gehabt in dem Restaurant? Oder ist das halt wirklich ein Proxy für die Qualität? Ja, also wir sind viele sogenannten Unobservables, also Dinge, die wir nicht wissen, die wir nicht erhoben haben, wo wir vielleicht irgendwie Proxys nehmen, aber die sind immer sehr imperfekt. Also wir haben sehr wenig Kontrolle über die Umgebung letztlich, in der das stattfindet. Und das ist jetzt genau der Vorteil von Laborexperimenten als Zwischeninstrument zwischen dem theoretische Modell und den Feldexperimenten, dass man sagen kann, naja, wir haben sehr, sehr hohe Kontrolle darüber, was passiert. Ich weiß ganz genau, was sozusagen der Teilnehmer weiß. Ich weiß sehr genau, was er sozusagen für eine Wertschätzung beispielsweise hat für ein Objekt, weil die habe ich ihm konkret mitgeteilt. Ich weiß vielleicht auch ganz konkret, wie die Kosten zum Beispiel von der Firma sind, was ich im Feld sehr schlecht beobachten kann. Ich kann zwar Preise beobachten, aber nicht Kosten. Und und dann stelle ich ihn eben vor eine bestimmte Entscheidungssituation und habe dann sehr hohe Kontrolle darüber, was die Parameter sind. Die Schwäche von Laborexperimenten ist natürlich dann gleichzeitig auch, dass es wiederum eine relativ abstrakte Situation ist. Also man unterscheidet dann zwischen externer und interner Validität. Die externe Validität, also sollte ich jetzt glauben, dass was im Laborexperiment passiert, dass das auch genauso in der Wirklichkeit passieren würde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber die interne Validität, dass also ich zum Beispiel auch so ein Laborexperiment, wenn ich das jetzt an einem anderen Ort, wenn ich das einmal in Paderborn und einmal in Passau durchführe, dann würde ich jetzt keine großen Unterschiede erwarten, weil solange ich die Rahmenbedingungen eben gleich halte. Und so ist sozusagen auch so ein klassischer Forschungsprozess. Am Anfang steht ganz oft eben eine Theorie und die wird dann in Laborexperiment oft auch übertragen. Und zum Beispiel beim Marktdesign ist das ganz üblich, dass man erstmal theoretisch sich überlegt, wie sollten Märkte gestaltet werden. Dann bringt man die in ein Laborexperiment mit der Überlegung, naja, wenn die Theorie schon im Laborexperiment nicht funktioniert, ja, dann gibt's eigentlich auch keinen Grund zu erwarten, dass die im echten Feld funktionieren würde. Andersrum eben externe Validität, nur weil es im Labor funktioniert, heißt das noch nicht, dass es im echten Feld dann wirklich passiert. Und dann der letzte Schritt ist, das dann wirklich im Feld zu implementieren und zu beobachten. Also ein ganz klassisches Beispiel sind eben so Frequenzauktionen beispielsweise. Die sind in der Theorie entwickelt worden, dann in verschiedenen Laborexperimenten getestet worden und dann sind die auch wirklich durchgeführt worden im Feld. Mhm. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass zum Beispiel wurde bei den UMTS-Auktionen in Deutschland und in Österreich exakt das gleiche Verfahren eingesetzt. Mhm. Ja, einmal hat das zu einem unglaublichen Gewinn geführt, von wo jedes Unternehmen 9 Milliarden Euro für Frequenzen gegeben hat in Deutschland, und in Österreich ist das zum Mindestgebot weggegangen. Ja, also die Theorie war immer die gleiche, ja, aber das Feldergebnis war dann oft doch sehr anders. Ja. Also das zeigt eben, dass da dann doch noch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde passieren, als wir das jetzt rein theoretisch abbilden können. Aber wie gesagt, wenn das schon im Labor nicht funktioniert hätte, dann hätte man das überhaupt gar nicht erst ins Feld gebracht.
Ja. Und die langfristige, wenn man das sagen kann, dass das langfristige Forschungsprogramm und auch das, sagen wir mal, abstrakte Forschungsziel dieses Forschungsfeldes ist letztlich immer besser erklären zu können, wie werden sich Menschen verhalten? Kann man im Umgang mit diesen Plattformen, digital, Märkten und so weiter. Also das ist so kann man das so beschreiben? Würdet ihr dem zustimmen?
Ja, wobei nicht nur wie werden sich Menschen verhalten, sondern auch aus einer dann betriebswirtschaftlichen Perspektive, wie sollten sich vielleicht Unternehmen in Märkten verhalten? Also ein Stück weit auch normativ, wie sollte ich Preise setzen, wie sollte ich meine Produkte gestalten, wenn ich eben erfolgreich sein möchte? Und da wir ständig neue Entwicklungen, IT-Innovationen haben, gibt es immer wieder neue sozusagen Subdomänen, die wieder neuer Analyse bedürfen.
Aber es geht eben schon auch darum, gewisse stabile Muster zu sehen in diesen verschiedenen. Also es ist natürlich, es gibt viele Einzelfälle, aber letztlich gibt es schon auch stabile Erkenntnisse, wie jetzt beispielsweise ein Empfehlungssystem gestaltet sein sollte, um dann bestimmte Effekte hervorzurufen. Ja, das kann halt in verschiedenen Kontexten anders sein, aber letztlich ist natürlich schon der Anspruch, stabile Muster, Theorien letztlich zu haben, die dann auf der einen Seite theoretisch entwickelt werden, vielleicht auch dann in der Theorie sich insofern robust zeigen, dass sie unter Veränderungen von ein paar Annahmen letztlich doch zu immer ähnlichen Ergebnissen führen, dann in Laborexperimenten vielleicht oder in anderen auch vielleicht komplexen computergestützten Simulationen, ja, zu ähnlichen Ergebnissen führen und dann auch im Feld sozusagen sich irgendwie hoch bestätigen. Das heißt natürlich nicht, dass immer exakt das Gleiche rauskommt, aber dass dann schon die Muster und die Patterns letztlich doch vorhersehbar sind. Und ich denke schon, dass das im abstrakten Sinne das Forschungsziel ist, die Ökonomie an der Stelle sehr gut zu verstehen und zu verstehen, welche Designparameter von so Märkten oder eben wie sich auf Verhalten auswirken und letztlich auch wie das Unternehmensergebnis beeinflussen.
Und das Spannende ist ja dann eigentlich, wenn dann genau wieder so eine Innovation kommt wie Speech Recognition, Alexa oder sowas in der Art, dann wieder zu analysieren, bleibt das Muster eigentlich bestehen oder ändert sich jetzt fundamental etwas an dem Ergebnis, weil auf einmal sozusagen der Prozess anders funktioniert, die Art der Kommunikation anders wird, das Device ein anderes ist und dadurch eben die bisherigen Ergebnisse vielleicht nur noch teilweise tragen.
Und diese Ergebnisse können ja dann auch wieder denen, die Systeme gestalten, helfen, sie besser zu gestalten. Also dieser Schwenk oder der Forschungskreis würde sich ja dann wieder einen Schritt weiter schließen, wenn die Ergebnisse aus dem Forschungsfeld Economics of IS dann Einfluss finden in das, was gestaltungsorientiert ist. Also die Gestaltung solcher Systeme, das kann man eben schon zum Ausdruck, ne? Designparameter von Recommender-Systemen, von Plattformen, von Auktionen, führt ja immer dazu, dass dann wieder die Frage gestellt wird, wie sollten die gestaltet sein? Und da sehe ich dann einen direkten Bezug. Seht ihr das auch so?
Absolut. Und das ist ja dann auch Kern der Wirtschaftsinformatik, genau diesen Schluss und diesen Kreislauf eigentlich immer wieder zu durchlaufen. Also aus der Theorie heraus und mit Experimenten bestimmte Erkenntnisse zu gewinnen und das dann sagen umzusetzen in Designempfehlungen oder tatsächlich dann anderem Design und dann wieder zu sehen, was das bedeutet.
Gibt es eigentlich Beispiele, wo man tatsächlich mal gesehen hat, da kam aus der Theorie heraus eine Idee, die dann umgesetzt wurde auf Märkten? Wisst ihr von Beispielen, wo das mal stattgefunden hat? Also bei diesen Spektrum-Auktionen war das ja der Fall.
Ganz genau.
Die wurden vorher theoretisch untersucht, da wurden Modelle erstellt, wurden Vorhersagen gemacht.
Ganz früher gab es Beauty-Contests, da wurden die Lizenzen einfach vergeben. Ja, und dann hat der Staat sich angeschaut, welches Unternehmen sollte denn welche bekommen und dann hat man die vergeben. Und dann hat man gesagt, naja, das könnte man mit Märkten und mit Preismechanismen sehr viel effizienter lösen. Wer hat denn überhaupt welchen Bedarf dafür? Und so ist es dann entstanden, dass man sich theoretisch gedacht hat, wie sollte die Auktion aussehen, die dann im Laborexperimenten getestet hat, dann dazu die ersten Untersuchungen durchgeführt hat, dann gemerkt hat, wo sind die, also die auf die Advisor vergeben hat, dann gemerkt hat, wo sind die Schwächen, das hat wieder zu einer theoretischen Änderung geführt, die man wieder getestet hat, die wieder ins Feld gegangen ist, ja, und inzwischen vergeben machen wir ja die, also jetzt allein in Deutschland die 5., 6. Frequenzauktion und weltweit passiert das ja auch, die verschiedenen Länder lernen voneinander, also Österreich wird sich jetzt beim nächsten Mal vielleicht dann Gedanken gemacht haben, ob sie genau die Auktion aus Deutschland kopieren oder vielleicht doch ein anderes Format nehmen und so weiter und so fort. Also und inzwischen wird es auch angewandt auf ganz andere Felder. Alles, was knappe Ressourcen sind, also in Australien beispielsweise ist man sehr aktiv und vergibt zum Beispiel Landnutzungsrechte oder Fischereirechte oder auch Wassernutzungsrechte auf die Art und Weise. Mhm. Also das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Und es gibt auch andere Bereiche, jetzt wie zum Beispiel im Bereich der Netzneutralität, wo man sich überlegt hat, sollten wir denn bestimmte Regelungen einführen für Internet-Service-Provider, wie sie ihre Daten durchleiten. Da gab es auch eine Reihe von ganzen regen wissenschaftlichen Diskurs dazu vorher, der dann letztlich irgendwie in ein Gesetz gemündet ist. Es ist natürlich auch, man muss dabei sagen, natürlich auch da immer ein politischer Prozess, wie auch immer das aussieht. Also auch bei solchen Frequenzauktionen, also am Ende des Tages sind es natürlich auch politische Entscheidungen teilweise, dann sagen, das kann man nicht mehr kommunizieren oder das ist, wir wollen das jetzt aber einfach so, ja, ganz egal, was die Ökonomie sagt. Und das gehört natürlich in gewisser Weise auch dazu, aber ich denke, eine wesentliche Aufgabe ist eben auch, unsere Umwelt zu gestalten mit unserer Forschung. Also in der Hinsicht auch wirklich relevant zu sein mit unserer Forschung. Und deshalb bedeutet eben auch, dass man auch, dass man das auch letztlich irgendwo runterbrechen muss und auch dann mitteilen muss, was ist da rausgekommen, also Politikempfehlungen aussprechen sollte und das dann vielleicht auch in Berlin und Brüssel kundtun sollte, was man da herausgefunden hat, weil auf die Art und Weise dann natürlich wieder die Märkte gestaltet werden, die wir analysieren.
Mhm. Mir fällt noch ein Beispiel ein, von dem ich nicht genau weiß, ob es passt, aber ich kann mich erinnern, dass Halvarian mal zu Google war. Ich glaube, er ist zu Google gegangen.
Ist noch dort.
Oder ist Economist
von Google.
Und der hat meines Wissens nach an diesen Auktionsmärkten mitgearbeitet, die Werbung auf den Google-Seiten uns präsentieren. Also das, was wir sehen. Vielleicht könnt ihr das kurz nochmal skizzieren. Was passiert da auf Google-Seite? Das mag ja vielen gar nicht so ganz klar sein. Wie wird entschieden, welche Werbung bekomme ich angezeigt?
Also insofern tatsächlich ein sehr interessanter Mechanismus, weil es ja ganz anders läuft als Zeitungswerbung, klassische, sondern der Google-Prozess ist ja erstmal so, als Nutzer gehe ich auf die Google-Seite, habe da mein Suchfeld und gebe einen Suchbegriff ein, was schon mal an sich ja etwas ganz Spannendes ist, weil ich als Unternehmen, das jetzt auf Google Werbung machen möchte, ja schon unglaublich viele Informationen eigentlich über die Präferenzen, also das, was sucht jemand, der hat tatsächlich, den muss ich nicht passiv erstmal überzeugen, etwas zu wollen, sondern sozusagen es kommt jemand und sagt, ich möchte. Ja, und sozusagen, und jetzt gibt es die Möglichkeit, auf genau diese Suchwörter, sagen die bei Google zu hinterlegen und mit einem Gebot zu versehen. Mhm. Ja, also zu sagen, wenn jemand eingibt, Wirtschaftsinformatik studieren in Passau beispielsweise, dann biete ich dafür 1 Euro, um sichtbar zu sein, wenn dieser Suchbegriff so eingegeben wird. Mhm. Ja, und das können jetzt sozusagen beliebig viele Unternehmen oder Werbende tun. Und jedes Mal, wenn dann genau dieses Suchwort oder dieser Suchterm so eingegeben wird, findet in Realtime eine Auktion statt, um festzustellen, in welcher Reihenfolge, also wie hoch sind zu dem Zeitpunkt die verfügbaren Gebote, und dann wird sozusagen eine Rangfolge gebildet, das ist jetzt sehr vereinfacht, da steckt noch sehr viel mehr dahinter, die Qualität der Anzeige und die Qualität der Landingpage, auf die man hinkommt, und also gibt's noch viele weitere Dinge, aber letztlich ist es eine klassische Second Price Auction, so dass ich noch nicht mal mein eigenes Gebot zahlen muss, sondern die sozusagen die Rangfolge bestimmt sich nach dem Gebot, zahlen muss ich eigentlich ungefähr das, was der zweite, also der nächste hinter mir geboten hat. Mhm. Und so wird sozusagen ständig in Realtime finden, bei jeder Google-Anfrage findet eine Auktion statt und wird in dem Moment entschieden, wer den Werbeplatz zur Verfügung gestellt bekommt.
Und wäre es eine interessante Forschungsfrage, wahrscheinlich ist das sogar schon untersucht worden, die Werbetreibenden müssten sich ja die Frage stellen, wie müssen wir unsere Gebote gestalten, um irgendein Optimum zu erreichen, also genau. Reach oder sonst irgendwas. Ja. Ist das zum Beispiel eine Forschungsfrage?
Ja klar, also da gibt es sehr viel Forschung dazu. Mhm. Und das, da wird auch sehr viel experimentell getan, also da kann man sehr einfach und sehr noch relativ kostengünstig sogar mit Feldexperimenten arbeiten, indem ich so sozusagen bestimmten Zielgruppen die eine Anzeige zeige, mhm, und bestimmten Ziel, also sozusagen randomisiert eine andere Anzeige, oder ich versuche auf bestimmte Rangplätze hinzubieten, dass ich immer auf Platz 1 bin oder auf Platz 3, um dann zu sehen, was passiert da eigentlich. Und also wir hatten da selber auch einiges dazu gemacht, und was interessant war, dass sozusagen das eine Thema ist ja erstmal, klickt jemand auf die Anzeige, mhm, und das andere ist dann, was passiert danach, wenn er tatsächlich drauf geklickt hat, und sozusagen das sind teilweise gegenläufige Bewegungen. Also sozusagen, wenn mehr Leute klicken, heißt es aber nicht, dass nachher tatsächlich auch mehr was kaufen, sondern vielleicht sogar in Summe weniger, weil man andere Leute erreicht, die am Ende gar nicht das tun auf der Webseite, die sie dann erreichen, was man sich erhofft hat.
Okay.
Und es ist auch, also das ist auch ein ganz, ganz spannendes Feld, letztlich in der Symbiose zwischen Economics und Wirtschaftsinformatik dahingehend, dass zum Beispiel die Gestaltung von diesen Seiten, was zum Beispiel auch angezeigt wird, also in diesem, im Hintergrund, im Backend letztlich, wo man die Gebote abgibt, werden zum Beispiel Vorhersagen über wahrscheinliche Click-Through-Rates gemacht, die, wenn ich dieses Keyword eingebe, was ist sozusagen die wahrscheinliche Click-Through-Rate? Und das macht dann Google beispielsweise auch, oder auch Microsoft in Bing, die dann auch wirklich Machine Learning darauf loslassen, um, also was aus derer Sicht ganz wichtig ist, ist natürlich, dass diese Vorhersagen gut sind, dass Leute sozusagen gute Keywords wieder eingeben, dass der ganze Markt sich gut einschwingt, und das ist wirklich ein Feld, wo Informatiker und VWLer in dem Fall auch oft wirklich Hand in Hand arbeiten und gegenseitiges Verständnis machen. Also Susan Effie beispielsweise, ist jetzt nicht mehr Chief Economist von Microsoft, also sozusagen der Gegenspieler von Hal Varian bei Bing, und die sagen beide, auch der Hal Varian sagt, also was sie halt über Machine Learning in der Position, das sind eigentlich klassische VWLer beide, was sie halt in der Zeit über Machine Learning gelernt haben und Informatik gelernt haben, das ist also wahnsinnig. Und wenn man von Susan Effie, kann ich auch nur empfehlen, sie vielleicht mal auf Twitter oder so zu abonnieren, wenn man sieht, wie sie sozusagen spricht, dann ist das, hört sich das für mich mehr wie eine Wirtschaftsinformatikerin an, ja, als wie für eine VWLerin,
okay,
die halt wirklich in der Chief-Position war in diesem Unternehmen. Das geht eben nicht ohne ein ganz tiefes Verständnis auch von informatischen Kenntnissen.
Und das vielleicht wirklich zum Schluss auch nochmal ein ganz wichtiges Stichwort: Machine Learning. Also wir haben jetzt ja wirklich bis auf unsere Mobiltelefone Software-Kits, mit denen die Algorithmen schon da sind. Man kann auf dem neuen iPhone, glaube ich, mittlerweile entsprechende Sachen machen. An welchen Stellen kommt Machine Learning jetzt für euch nochmal zum Tragen, für das, was Forschungsfragen betrifft oder auch dann, was Anwendungen betrifft? Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen klarer ziehen.
Also es ist gar nicht, also Machine Learning ist sozusagen ein schwieriger Fall. Problem bei Machine Learning ist, dass traditionell, so wie wir jetzt Economics of AS besprochen haben, traditionell geht's ja darum, etablierte Methoden. Also wir entwickeln in dem Sinne nicht Methoden weiter, wir wenden sie nur geschickt auf interessante Fragestellungen an. Und da gibt es sozusagen einen etablierten Prozess, dass man erst eine Hypothese hat und auch die Statistik ist so ausgelegt, man hat eine Hypothese und diese Hypothese kann man testen oder nicht. Bei Machine Learning ist es ein Stück weit komplizierter, denn oft geht man hypothesenfrei an die Arbeit ran, sondern man macht halt Number Crunching. Ja? Man hat sozusagen einen großen Datensatz und versucht dann da Muster zu erkennen, von denen man vorher gar nicht hypothetisiert hat, wie die Muster sein würden. Und auch die Statistik ist in so hochdimensionalen Räumen, also hochdimensional bedeutet, dass wir ganz oft genauso viele Attribute wie Beobachtung haben, vielleicht sogar noch mehr Attribute als Beobachtung haben. Und dann funktioniert, dann ist also ein normales Ordinary Least Squares Verfahren ist dann schon ausgehebelt, ja, weil es da einfach überbestimmt ist und man das nicht mehr lösen kann. Also da ist auch jetzt in der Wissenschaft noch nicht so ganz geklärt, jetzt aus der ökonomischen Seite betrachtet, wie man jetzt mit sowas umgeht. Weil wir klassischerweise unsere Paper schreiben, ich habe eine Hypothese und die teste ich. Und dann habe ich hinterher eine Bestätigung der Hypothese oder nicht. Aber Paper zu schreiben, die erstmal hypothesenfrei sind und zu sagen, ich habe hier einen Datensatz gehabt und jetzt habe ich dann Number Crunching betrieben, ja, und da ist jetzt das interessante Phänomen rausgekommen. Das ist auch so vom Forschungsprozess her noch nicht besonders etabliert. Aber ich glaube, dem müssen wir uns öffnen in Zukunft. Aber so Journale, wo wir halt veröffentlichen und Zeitschriften, die sind eben sehr, sehr konservativ. Ja, die haben ja schon oft ein Problem damit, wenn man mal anfängt, ein bisschen was zu simulieren oder eine agentenbasierte Simulation oder sowas macht. Ja, und jetzt auf einmal die Hypothesen über Bord zu werfen, das ist also im Moment noch zu radikal für die Top-Journals. Mhm. Na gut, aber das ist schon eine Welt, wo sich das ein bisschen hin entwickelt und deswegen Machine Learning ist auf der einen Seite ganz, wie ich eben gesagt habe, ganz, ganz fest verankert, ja, mit sozusagen Economics of AS, weil in den Bereichen, wo es dann wirklich drauf ankommt, bei den Firmen Amazon, Facebook, Google, da ist es sozusagen absolut an der Tagesordnung, natürlich mit diesen Daten was zu machen und die auszuwerten. Auch und auf der anderen Seite, in der Forschung Economics of AS ist es bisher noch nicht besonders stark angekommen. Und das ist in gewisser Weise so ein Henne-Ei-Problem. Ja, also zum einen haben wir ganz oft diese Datensätze in der Größenordnung nicht, dass man das machen kann. Zum anderen ist es schwierig, das zu publizieren, weil da noch keinen etablierten Prozess dafür gibt. Ja. Und dann ist halt die Frage, dann sucht man vielleicht auch weniger nach so Datensätzen, wenn man weiß von vornherein, das wird schwierig, das irgendwie zu machen. Aber das sind grundsätzlich, glaube ich, für die Zukunft schon sehr interessante Dinge, die man da gerade an der Schnittstelle Machine Learning, Ökonomie auch noch machen kann. Das ist noch nicht gut bespielt bisher. In den Unternehmen ja, aber in der Forschung noch nicht.
Wenn ich das richtig wahrnehme, ist ja auch gerade in der Machine Learning Community so eine Bewegung, sozusagen zumindest in so eine Richtung eine Ex-Post-Explainability oder so, also überhaupt zumindest im Nachhinein erklären zu können, warum sehen die Ergebnisse des Machine Learning Algorithmus, die man dann vor sich hat, am Ende tatsächlich so aus. Da stehen die auch noch ganz am Anfang, um überhaupt erklären zu können, warum die Ergebnisse so aussehen, wie sie aussehen. Und das wird aber, glaube ich, dann komplementär zu uns ein sehr wichtiges Feld werden, das wir da sehr eng einbeziehen werden.
Ja, absolut.
Dann haben wir doch eigentlich ein ganz schönes Ende gefunden. Ich wollte jetzt noch fragen, ob ihr noch was ergänzen möchtet. Haben wir irgendwas vergessen, übersehen?
Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick.
Yes. Also vergesst vielleicht nur, Lust zu machen, sich da einzubringen. Also sozusagen, es gibt so viele spannende Fragen und auch Foren, verschiedenste Konferenzen, Tagungen, wo man sich in die Diskussion einbringen kann. Die Community gerade im deutschsprachigen Bereich ist noch nicht riesig und wir freuen uns über jeden, der da, also sowohl Doktoranden, Habilitanten, Juniorprofessoren, Kollegen, die da mitmachen möchten.
Ja, ich denke auch vielleicht noch, also in der Sicht, ich denke, dass wir das ganz gut beleuchtet haben jetzt als Feld, aber dass ich auch ermuntern möchte, auch die Wirtschaftsinformatik, die oft sozusagen in der Wahrnehmung, wenn man jetzt einen Studierenden fragt in der Schule oder einen Schüler fragt, na, was ist Wirtschaftsinformatik, dann hat der oft dieses Bild, naja, es geht halt um Einsatz von IT im Unternehmen, ja, und betriebliche Optimierung. Und Wirtschaftsinformatik ist vielleicht dann doch mehr als das. Das ist ein wichtiger und essentieller Bestandteil, das ist ganz klar. Aber es geht vielleicht auch noch weit darüber hinaus. Und es geht eben auch um Plattformökonomien. Es geht auch um strategische Ausrichtung von Firmen gegeneinander. Beispielsweise, also wie kann IT letztlich auch Wettbewerbsvorteile dann verschaffen. Und ja, es geht auch um Auktionsmechanismen und E-Commerce und so weiter. Also es ist wirklich nicht begrenzt auf diesen betrieblichen Kontext. Und das ist eben das Spannende, dass man da so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, das einzugehen. Und man muss Wirtschaftsinformatik da ein bisschen ganzheitlicher sozusagen verstehen.
Ich glaube, wir haben Lust darauf gemacht, das zu tun. Ich danke euch sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, bitte. Okay, danke.